kam aus Amerika. In den 80er Jahren wurden da die ersten Emissionshandelsmärkte nicht für Treibhausgase, sondern da in erster Linie für Schwefeldioxid gebildet. Und da wurde uns hier in Europa, in Deutschland immer gesagt, seht ihr, das ist das Instrument der Zukunft. So müsst ihr das machen, nicht kleinteilig über Ordnungsrecht irgendwas regulieren, Grenzwerte setzen und so weiter, sondern Ziele vorgeben, die Regeln bestimmen und dann wird der Markt das in die Hand nehmen und die kostengünstigste Herangehensweise für den Schutz der Atmosphäre, für den Umweltschutz finden.
Dr. Hans-Jürgen Nantke, Leiter der Deutschen Emissionshandelsstelle beim Umweltbundesamt in Berlin.
Aus Amerika stammt die Idee des Emissionshandels. Und die Amerikaner waren es, die 1997 bei der Weltklimakonferenz in der japanischen Stadt Kyoto mächtig Druck machten, den Handel mit Luftverschmutzungsrechten in das sogenannte Kyoto-Protokoll aufzunehmen. Die versammelten Staaten gaben dem Druck nach, doch dann ging die Geschichte anders weiter. Denn später war es ausgerechnet die amerikanische Regierung, die aus dem Kyoto-Prozess ausstieg und die Zustimmung verweigerte. Das liegt nicht nur daran, dass Präsident Bush sich von internationalen Organisationen nicht sagen lassen will. Der demokratische Kandidat Kerry war schließlich in diesem Punkt gleicher Meinung. Nein, die Sache liegt viel einfacher. Bush stimmte nicht zu, weil er sah, dass die Kyoto-Verpflichtung der US-Wirtschaft zu teuer kam.
Um 5,2% sollen die Industrieländer, die dem Abkommen beigetreten sind, ihre Emissionen bezogen auf das Jahr 1990 einschränken. Ziel ist es, die Verschmutzung der Atmosphäre durch Klimakiller, also durch Kohlendioxid und eine Handvoll anderer Gase, rückgängig zu machen. Hans-Jürgen Nantke.
Was wir versuchen mit dem Kyoto-Protokoll ist, die Geschwindigkeit der Klimaänderung zu verlangsamen und der Klimaänderung eine obere Grenze zu geben, indem wir nämlich sagen, in den nächsten 100 Jahren soll die durchschnittliche Temperatur nicht um mehr als 2 Grad im Mittel steigen. So, und da ist das Kyoto-Protokoll ein erster Schritt. Es ist ein erster Schritt, es ist nicht der finale Schritt. Wir brauchen wesentlich mehr Klimaschutz.
Im Grunde sollen die Folgen der Industrialisierung, also der letzten 150 Jahre, rückgängig gemacht werden. Die Verschmutzung soll auf ein vorindustrielles Maß zurückgefahren werden. Damit könnte man die gefährliche Erwärmung des gesamten Globus stoppen.
Die Wissenschaftler sagen uns, bis zum Jahr 2050 müssen die Industriestaaten -80% leisten. Jetzt muss ein Weg aufgezeigt werden und ein Prozess initiiert werden, wie das denn vonstatten gehen soll.
Regine Günther, bei der Umweltschutzorganisation WWF Deutschland, zuständig für das Klimaschutzprogramm.
80% in gut 40 Jahren, da weiß man nicht so recht, was man davon halten soll. Aber wenn man es mal herunterbricht, dann wären das 2% pro Jahr. Und das hört sich schon ganz anders an. Wenn man das mit den 5,2% vergleicht, die Kyoto an Reduzierungen bis 2012 fordert, sieht man auch, dass Kyoto nichts weiter als ein Anfang sein kann.
Umweltschützerin Günther ist trotzdem optimistisch. Denn immerhin ist das Abkommen aus dem Jahr 1997 die erste internationale Vereinbarung überhaupt, die verbindlich die Einschränkungen von Emissionen festlegt.
Einerseits ist natürlich im Vergleich zu 1997 der Klimawandel sehr viel sichtbarer geworden. Es ist jetzt anerkanntermaßen so, dass es eine der Hauptbedrohungen des 21. Jahrhunderts ist. Es ist bei den meisten angekommen, auch bei den Unternehmen. Es ist keine Spekulation mehr. Es ist nicht mehr so, dass man sagt, naja, es ist irgendwie auch ein Umweltthema, ein weiches Umweltthema. Sondern man weiß jetzt, man muss wirklich etwas tun, um das Schlimmste zu verhindern.
Inzwischen spitzt sich die Lage zu. Wissenschaftler konnten nachweisen, so war im Wissenschaftsmagazin Nature zu lesen, dass die Hitzewelle des Jahres 2003 konkret auf den vom Menschen gemachten Klimawandel zurückzuführen ist.
Das ist qualitativ neu. Das heißt, 35.000 Tote, Milliarden von Schäden in der Landwirtschaft haben mit unserer Energiewirtschaft zu tun.
Kein Wunder, dass die Rückversicherungen, also die Versicherer der Versicherungen, Alarm schlagen, denn sie müssen letztlich für die gehäuften Katastrophen finanziell aufkommen. Nach Aussage der Münchner Rückversicherung sind die Schäden des Klimawandels deutlich höher als die Kosten des Umweltschutzes.
Hans-Jürgen Nantke.
Wir brauchen wesentlich mehr Klimaschutz. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die zweite Seite der Medaille ist, wenn man sich anschaut, wer ist denn eigentlich dafür verantwortlich für diese Klimaveränderung, also für die Emission von Treibhausgasen. Und da ist es ganz klar, es sind die entwickelten Staaten, die entwickelten Länder der nördlichen Hemisphäre, es sind die Industriestaaten, die für 75% der Klimagasemissionen verantwortlich sind, obwohl sie nur 25% der Bevölkerung stellen. Was heißt das auf der anderen Seite? Die 75% der Bevölkerung, die daran nur ganz wenig beteiligt sind, China, Indien vor allen Dingen, aber auch Brasilien und andere bevölkerungsreiche Staaten, wollen natürlich in der Zukunft auch ihre Entwicklungschancen wahrnehmen. Und Entwicklungschancen bedeutet leider immer noch Einsatz von Öl, Einsatz von Kohle, also Einsatz von fossilen Energieträgern, die, wenn sie genutzt werden, Kohlendioxid freisetzen und damit wiederum zur Treibhausgasemissionen beitragen.
Klimaschutz lässt sich von sozialer Gerechtigkeit und dem Gegensatz zwischen Arm und Reich nicht trennen. Die Schwellenländer wird niemand von der Industrialisierung abhalten können. Umso mehr müssen die Industriestaaten für den Klimaschutz tun.
Regine Günther.
Die Herausforderung ist immens. Das gesamte Wirtschaftssystem muss sich auf eine neue Grundlage stellen. Weg von den fossilen Energieträgern, weg vor allem von Kohle, Erdöl, Gas, hin zu mehr Energieeffizienz, zu erneuerbaren Energien. Und das wird für viele schmerzhaft werden.
Mit dem Kyoto-Protokoll wurde ein erster Schritt gemacht und den Industrieländern Obergrenzen gesetzt. Nur bis zu dieser Grenze dürfen sie die gefährlichen Gase in alle Lüfte blasen.
Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut. In allen Lüften hallt es wie Geschrei. Dachdecker stürzen ab und gehen entzwei. Und an den Küsten, liest man, steigt die Flut. Jakob von Hoddis in seinem Gedicht Weltende fast 100 Jahre zuvor. Nun hofft die halbe Welt auf das Zauberwort Kyoto.
Damit das Abkommen in Kraft treten kann, muss es von 55 Staaten ratifiziert werden, die 55% des weltweiten Kohlendioxidausstoßes auf sich vereinigen. Da die USA nicht mehr mitmachen, war die Weltgemeinschaft deshalb auf die Zustimmung Russlands angewiesen. Im vergangenen Herbst stimmte das russische Parlament endlich zu. 90 Tage später, am heutigen 16. Februar, tritt die erste international verbindliche Vereinbarung zur Einschränkung von Klimakillern in Kraft.
Der Europäischen Union war das alles zu unsicher. Man wollte sich von Kyoto nicht abhängig machen und sogar den Vorreiter spielen. So ergriff die EU die Initiative und beschloss bereits für den Zeitraum von 2005 bis 2007 einen EU-weiten Emissionshandel.
Das war ja zu dem Zeitpunkt nicht abzusehen, dass nun am 16. Februar 2005 das Kyoto-Protokoll in Kraft tritt, als wir uns um 2000 herum Gedanken gemacht haben in Europa, wie wollen wir mit dem Instrument umgehen. Und da ist entschieden worden, wir wollen das auf jeden Fall für den europäischen Raum, für die EU mit 25 Staaten nutzen. Und wenn jetzt das Protokoll in Kraft getreten ist, das Kyoto-Protokoll in Kraft getreten ist, nun, dann sind wir in einer guten Startposition in Europa, weil wir das Instrumentarium entwickelt haben und dann auch für den weltweiten Klimagashandel gut präpariert sind.
Zwei Unterschiede gibt es zwischen der Kyoto- und der EU-Regelung. Die EU-Richtlinie ist schärfer. Sie sieht vor, den Ausstoß von Klimakillern um 8% zu senken. Und der zweite Unterschied: Kyoto verpflichtet Staaten, die Emissionen zu begrenzen, während der EU-Emissionshandel einzelne Unternehmen verpflichtet.
Das hat enorme Konsequenzen. Denn während manch einem das internationale Abkommen von Kyoto irgendwo hoch oben in den Wolken zu schweben scheint und viele Staaten es noch nicht ernst nehmen, werden durch die EU-Regelung Unternehmen ganz konkret gebunden. Sie bekommen Obergrenzen der Verschmutzung zugewiesen. Und wer sich nicht daran hält, muss Strafe bezahlen. 40 Euro für jede Tonne CO2, die über die Obergrenze hinausgeht.
Wie funktioniert der Emissionshandel im Einzelnen? Jedes EU-Mitgliedsland bekam entsprechend der übernommenen Verpflichtungen so und so viele Emissionsrechte zugewiesen. Jede Regierung, so auch die Bundesregierung, musste nun diese Rechte weiter aufteilen – und zwar in die drei Bereiche Industrie, Verkehr und private Haushalte.
Die Industrie schnitt bei der Aufteilung recht günstig ab. Die Bundesregierung gab ihr 20% mehr Verschmutzungsrechte, als die Wirtschaft in einer freiwilligen Selbstverpflichtung zuvor selbst angeboten hatte. Denn darin wollte die Industrie ihren Ausstoß um 20% herunterfahren. Umweltschützerin Regine Günther:
Die Industrie hat zugesagt, bis zum Jahr 2010 45 Millionen Tonnen CO2 zu reduzieren. Wenn man es genau nimmt, sind es ungefähr 35 Millionen Tonnen von denen, die im Emissionshandelssystem drin sind. Und als es dann um ein verpflichtendes System ging, um die Etablierung, wollte man davon gar nichts mehr wissen und hat gesagt, nein, das machen wir nicht. So war, haben wir nicht gewettet, sondern wir sind höchstens bereit, jetzt noch 2, 3, 4 Millionen zu erbringen, statt 35. Das ist ja eine Dimension. Und die Politik hat es nicht geschafft, es durchzusetzen. Das war ein Offenbarungseid, was da gelaufen ist.
Merke, was freiwillig zugesagt ist, ist längst nicht so ernst gemeint wie eine gesetzliche Verpflichtung. Doch die großzügige Zuteilung der Emissionsrechte an die Industrie hat noch eine andere Seite. Je mehr diese Verschmutzungsrechte erhält, desto weniger bleibt für den Verkehr und die privaten Haushalte, sprich die Heizungen, übrig. Schon jetzt sind die künftigen Konflikte vorprogrammiert. Was wird passieren, wenn der Verkehr mehr verbraucht? Was tun, wenn der Trend zu größeren Motoren weiterhin anhält? Wird der ADAC sich gegen die großzügig bedachte Industrie auflehnen? Muss der Bundesfinanzminister Emissionsrechte zukaufen, um die Verpflichtungen gegenüber der EU bzw. dem Kyoto-Protokoll einhalten zu können? Wird das Loch im Staatshaushalt noch größer?
Nehmen wir das Beispiel eines Energieversorgers. Er hat 5 Kohlekraftwerke und ein Atomkraftwerk. Für das Atomkraftwerk braucht er keine Verschmutzungsrechte. Es hat zwar andere Risiken, aber Kohlendioxid bläst es nicht in die Luft. Für seine Kohlekraftwerke jedoch muss der Energieversorger gegenüber der deutschen Emissionshandelsstelle nachweisen, wie hoch die Verschmutzung in den vergangenen Jahren war. Entsprechend bekommt er von der Handelsstelle kostenlos Rechte zugewiesen, und zwar bis Ende Februar 2005.
Der Energieversorger muss nun mit den Verschmutzungsrechten, die er kostenlos bekommen hat, haushalten. Lohnt es sich, so wird er sich fragen, dass ich statt meines alten Kohlekraftwerkes ein modernes Gasturbinenkraftwerk betreibe? Schließlich würde bei einem Gaskraftwerk nur etwa ein Drittel so viel CO2 freigesetzt. Oder wäre es billiger, zu Hause alles zu lassen, wie es ist, und in einem Entwicklungsland zum Beispiel eine Windkraftanlage zu errichten? Denn die dort eingesparten Verschmutzungen könnte sich der Energieversorger hierzulande anrechnen lassen.
Diese sogenannten flexiblen Instrumente des Kyoto-Protokolls wurden gewählt, damit Klimaschutz möglichst billig ist.
An dieser Stelle wird endlich deutlich, was der Emissionshandel, was die Entstehung eines neuen Marktes, auf dem mit Rechten gehandelt wird, eigentlich mit Klimaschutz zu tun hat. Denn das war die aus Amerika stammende Idee. Wenn es für das weltweite Klima zweitrangig ist, wo die Verschmutzungen eingeschränkt werden, dann betreiben wir Klimaschutz dort, wo es uns am wenigsten kostet. Weshalb Industrieanlagen, die bereits einigermaßen effizient sind, noch weiter modernisieren, wenn der gleiche Umwelteffekt anderswo günstiger zu haben ist?
Der Teufel steckt im Detail. Hans-Jürgen Nantke vom Umweltbundesamt.
Da wird man also nicht von heute auf morgen sagen können, 16. Februar, Kyoto-Protokoll ist in Kraft und ab 17. Februar investiere ich jetzt in Brasilien und dann brauche ich hier nichts mehr zu tun. Da gibt es Gremien, da gibt es Überprüfungsmechanismen, die man durchlaufen muss, damit hier wirklich Klimaschutz passiert und Klimaschutz sich nicht nur auf dem Papier wiederfindet und in Wirklichkeit läuft eigentlich alles so wie vorher.
Ein neuer Markt entsteht also. Mit Fonds, mit Projektentwicklern, Banken und speziellen Börsen. Und wird dieser ganze Aufwand letztlich auch dem Klima zugutekommen? Nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung ist der Ausstoß an Treibhausgasen in den vergangenen Jahren nicht gesunken, sondern gestiegen. Einiges spricht dafür, dass viele Länder das Kyoto-Protokoll noch nicht ernst nehmen. Es könnte ein böses Erwachen geben.